Ja, ihr Lieben, freut mich, dass ich heute für euch hier sprechen darf. Und wir haben ja eigentlich Frauenfreizeit. Und ich frage mich, was macht ihr hier alle, ihr Frauen? Habt ihr es nicht mitgekriegt? Los, sofort ins Auto, da ist bestimmt noch Platz. Nee, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Danke, Lea, dass du hier die Männertruppe so tatkräftig verstärkst. Schaut schon gut aus, ja. Dankeschön. Die Überschrift merken, hat der Joe gesagt. Dann sind wir gleich mal bei der Überschrift hier. Ich spreche heute über Bereitschaft. Seid ihr bereit? Ja, super. Ja, die Frauen sind weg, ich merke es. Also Bereitschaft. Und ich habe mir gedacht, wenn die Frauen alle weg sind, kann ich ja heute ein Männerthema machen. Ist es aber nicht geworden. Aber es sind tatsächlich nur Männer, die in meiner Predigt vorkommen. Also seid stark, Frauen. Es geht auch um euch. Also ihr seid auch mit gemeint, ihr seid angesprochen. Und weil es ums Thema Bereitschaft geht, habe ich die Steffi gebeten, uns einen kleinen Bericht abzugeben, genau zu dem Thema, damit wir da schön angewärmt werden für das Thema.
Obwohl ich weiblich bin, heute. Also ich fahre morgen nach zur Beruhigung. Genau. Nein, ich will euch nur kurz eine Geschichte erzählen von einem Outreach, wo wir unterwegs waren, was ja für viele eh schon ein Schritt in die Bereitschaft ist, irgendwie das zu machen, was Gott wirklich sagt. Und wir waren so zu dritt unterwegs und wir hatten eine gute Zeit, wir hatten schon mit einigen Leuten geredet, aber dann kam eine Situation zustande, so etwa noch ein Stückel weiter, wie hinten an der Kirchentour, sehe ich so einen Mann, also gefühlt so ein Kreuz und 2 Meter und mit einem extrem energischen Schritt in unsere Richtung gehen. Und ich merke nur so, wie Gott so sagt, hey, sprich den an. Ich so, nee, schlechte Idee. Ein bisschen zu groß, ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu gefährlich. Und dann Gott nochmal so, doch, sprich ihn an. Ich dachte, Mist, was mache ich jetzt? Also ich könnte auch einfach die Straßenseite wechseln, es wäre auch gegangen. Aber es war wirklich ein ziemliches Drängen. Auf jeden Fall der Mann weiter in seinem energischen, schnellen Schritt auf uns zu mit seinen 2 Metern und was weiß ich, wie viel 100 Kilo. Und ich dann so schon von Weitem, hallo, stopp, stopp. Und er bleibt dann, wird ein bisschen langsamer, guckt aber immer noch ziemlich verbissen und sagt dann, also er kommt zum Stehen vor uns noch, hat uns nicht überrannt, hat nicht mehr viel gefehlt. Aber er, also ich so, Entschuldigung, wir sind die und die, wir sind Christen, wir reden hier mit Leuten über Gott. Und ich hatte so den Eindruck, ich sollte einfach sagen, Gott sieht dich. Und dann unser großer 2-Meter-Mann guckt mich an, schluckt so ein bisschen, 1-2 Kühlchen, Tränen schon in den Augen, weil es war einer aus Serbien, der im Kosovo-Krieg gekämpft hat, in den letzten halben Jahr, da ganz viele Leute im Prinzip schon aus seinem Familienumfeld beerdigt hat und gerade von den letzten Wegen oder von den letzten Besorgungen von seinem verstorbenen Vater kam. Und der im Prinzip eigentlich überhaupt nicht mehr klar wusste, dass wirklich Gott für ihn da sein könnte oder dass es irgendwas mit ihm zu tun hätte. Und ich hätte nichts machen können. Und derjenige hätte vielleicht von jemand anders an dem Tag das noch gehört, dass Gott ihn liebt. Aber in dem Moment war ich echt froh, dass ich doch den Mut geschafft hatte, mich da vorzustellen. Und wir durften für ihn beten. Und es ist manchmal einfach ein bisschen ein Wagnis, aber es ist gut.
Ja, so sieht Bereitschaft aus. Vielen Dank, Steffi. Ja, also ich habe mir heute für meine Predigt als zentrale Figur den Hananias ausgesucht. Es gibt ja im Neuen Testament mindestens 2 Hananiase. Ich spreche heute über den Hananias aus Damaskus. Ihr, wenn vielleicht in eurer Bibel lest, dann werdet ihr euch wundern. Einmal steht er mit Hananias und dann mal wieder mit Ananias. Das ist immer der gleiche. Das in der Vulgata steht er mit Ananias und in den anderen Übersetzungen mit Hananias. Kommt nicht durcheinander, da gibt es eben noch einen, den Hananias mit seiner Frau Sapphira. Die beiden waren ein bisschen tricky, über die spreche ich heute nicht. Es geht um den Hananias aus Damaskus. Und das Interessante ist, wir wissen eigentlich fast gar nichts über diesen Mann. Der taucht kurz aus dem Dunkel der Geschichte auf. hat eine kurze Episode und dann taucht er wieder ab. Wir wissen nicht, war er jung, war er alt, war er dick, war er dünn, war er schön, war er hässlich, hat er eine Mutter gehabt oder nicht. Wir wissen gar nichts. Hat er eine Frau gehabt, wissen wir auch nicht. Aber er poppt auf und dann ist er wieder weg. Es gibt Schriften, die sagen, er ist dann später Gemeindeleiter geworden in Damaskus und wurde dann auch leider gesteinigt, weil er seinen Glauben nicht abgeschworen hat. Aber mehr wissen wir nicht. Das ist alles. Er ist weg. Aber er hat es geschafft, im Neuen Testament aufzutauchen. Und er hat was ganz, ganz Wichtiges gemacht. Und darüber sprechen wir heute. Ich glaube aber fest, er hatte einen Porsche. Das kann gar nicht anders sein, weil schon ungefähr, das war ungefähr 33, im Jahr 33, als da schon die erste Gemeinde in Damaskus war. Und in der Kürze der Zeit kann man diese 15 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus nicht hin und her überwinden. Man muss den Porsche haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also keine Angst, in Agape, wir machen Exegese. Wir machen Exegese und nicht Eisegese. Kennt ihr den Unterschied? Exegese ist Bibelauslegung. Das ist das Gute. Und dann gibt's aber die Eisegese, da wird in die Bibel was hineingelegt, was gar nicht drinnen steht. Also wie das mit Porsche zum Beispiel. Das ist mehr als Interpretation. Ja, da wird was hineingemogelt. Ich mache das jetzt heute ein paar Mal, weil es lustig ist und ein bisschen hilft zu verstehen. Und ihr seid ja intelligent genug und gebildet genug, dass ihr versteht, wann ist jetzt Eisegese dran. Wann macht es dieser Herr? Dann gucken wir uns mal die Situation an, da ist schon die erste Bibelstelle, dankeschön. Schauen wir uns mal die Situation an in Damaskus. Wir schauen, das steht in der Apostelgeschichte 9, Vers 10. Und in Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Und dem erschien der Herr in einer Vision. Und der Herr dachte sich, ich habe den Saulus umgehauen, jetzt werde ich nach Hananias schauen. Tschack. Ja, er war auf der Suche nach der richtigen Person. Und er geht da so durch Damaskus und sagt, wo finde ich den richtigen für meinen Auftrag? Ah nee, der Joe, der hat gerade seine Gottesdienstleitung im Kopf, der denkt nicht an mich. Die Steffi hat auch gerade das Kochrezept im Sinn, der Stefan zockt, nee, alle nicht. Und dann stößt er auf Hananias. Er stößt auf Hananias und es geht hier weiter. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagt er zu ihm. Und der Hananias antwortet, ja Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Und das sind, in dem kurzen Abschnitt sind schon ein paar ganz spannende Fakten. Ganz spannend. Nämlich, wie gesagt, die Geschichte spielt vermutlich im Jahr 33 nach Christus. Er war schon ein Jünger von Christus. Und dank seines Porsche hat er ja da schon Anschluss gefunden an diesen neuen Glauben. Aber er ist nicht nur schnell, sondern er ist auch sehr, sehr mutig. Und woran erkennt man das? Weil er sich diesem neuen Glauben angeschlossen hat. Jemanden aus der jüdischen Gemeinde, der sich dem neuen Glauben an Jesus Christus angeschlossen hat, der hat alles riskiert, alles. Das Mindeste war die soziale Isolation. Der ist ausgeschlossen worden aus der Gemeinde und der hat nichts mehr zu melden gehabt. Also merken, Überschrift mutig, ja? Schnell mutig. Und er hat wahrscheinlich schon seinen Status verloren. Und mit diesem Status, mit diesem Ausschluss aus der jüdischen Gemeinde hat die religiöse Obrigkeit ein super Druckmittel gehabt, um die Leute bei der Stange zu halten, dass die ja nicht der neuen Sache danach folgen. Und die Leute sind tatsächlich auch rausgeflogen aus der Gemeinde. Und ein Zeichen, dass das so schwierig war, ist der Nikodemus. Kennt ihr die Geschichte? Bestimmt. Wo der Nikodemus, ist auch so ein Oberer aus dem Hohen Rat, der kommt nachts zu Jesus. Warum nachts? Kann er nicht schlafen? Nee, weil er nicht gesehen werden darf von seinen Mitgeschwistern, dass er zu diesem Jesus geht. Und nachts lässt er sich da was vom Neugeborenwerden erzählen. Also ein deutliches Zeichen, das war ziemlich riskant, mit diesem Glauben, mit diesem Typen Jesus sich abzugeben. Und das Zweite, was wir aus der Bibelstelle rauslesen können, ist der Satz, Herr, hier bin ich. Und ein paar von euch waren bestimmt vor einiger Zeit bei uns hier in der Kirche, wo über den jungen Samuel gepredigt wurde. Erinnert euch vielleicht, der junge Samuel, der hat im Allerheiligsten geschlafen. Ja, das ist ungefähr so wie hier, der war beim Allerheiligsten, beim Altar, bei der Bundeslade und hat da geschlafen. Ja, so kuschi, kuschi, kuschi und hat da geschlafen. Der hat sich richtig wohl gefühlt beim Herrn, der wollte gar nicht weg von ihm. Das ist ungefähr so, wie wir eben gesungen haben. Ich habe Zugang zu dem Ort. Ich habe Zugang zu dir. Und in dem Moment spricht der Herr zu ihm nachts dreimal und sagt, Samuel. Und was sagt er? Hier bin ich. Und das ist doch spannend. 1200 Jahre später der gleiche Satz wieder hier. Hier bin ich. Also obwohl der Hananias nur so in einer kurzen Episode vorkommt, der ist wichtig für uns. Der ist wichtig. Ich habe mich richtig verliebt in den. Und die Frage ist jetzt, kurze, fiese Frage dazwischen. Bist du auch ganz nah bei Gott? Wo bist du? Bist du nah bei Gott? Ganz nah dran. Und jetzt geht's weiter in unserer Geschichte. Der Herr fordert ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und fragt dort nach dem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Und ich komme mir vor wie in meinem Auto, wenn der Navi zu mir spricht. Der Navi sagt, gehen Sie zur geraden Straße, nach 100 Metern links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht, Haus von Judas. Aber Gott ist noch viel genauer. Er ist noch viel genauer. Er sagt, dort ist Saulus aus Tarsus. Er betet und er ist auf dich vorbereitet. Und jetzt kommt der Moment, den erleben alle großen Männer, eigentlich nur die Männer in der Bibel, dass sie Zweifel bekommen. Ist das wirklich eine gute Idee, zu diesem Saulus zu gehen? Soll ich das wirklich machen? Und er sagt, aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe doch schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch alle hier zu verhaften, die dich anbeten. Kennst du das auch? Kennst du das? Du stehst vor einer großen Herausforderung und da kommen Zweifel, soll ich das wirklich machen? Da kann doch ein anderer machen. Muss ich da den Kopf hinhalten? Und der Hananias hat auch bestimmt gehört von diesem Stephanus in Jerusalem, der gesteinigt wurde. Das hat sich herumgesprochen. Und da hat, jetzt machen wir einen Sprung zurück in der Apostelgeschichte, und das Folgende ist passiert, das zeigt uns, was dieser Saulus für einer war. Ja? Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Und dann springen wir auf den Vers 5. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Stell dir mal einfach vor, du musst zu so einem Mann hingehen. Ist nicht toll, die Vorstellung. Mag ich nicht. Und der Saulus, der spätere Paulus, der war ja wirklich kein Lieber. Er sagt ja von sich selber später dann mal in seinen Briefen, er sei nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil er so brutal gegen die neue Glaubensrichtung vorging. Und der Saulus hat wirklich gewütet in Jerusalem. Da haben sich am Pfingsten 3000 Leute der Gemeinde angeschlossen. Und hier steht, alle außer den Aposteln, alle flohen außer den Aposteln. Und jetzt muss der arme Hananias in sein Haus gehen, zu dem Saulus. Und ich kann mir vorstellen, wie es dem ging. Also der, naja, machen wir das mal. Und lesen wir weiter. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Und er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigte ihn auch dort, die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Also der hat den Zettel dabei mit einem QR-Code, da konnte jeder drauf gucken, der hat die volle Autorität, der darf das. Und der holt dich jetzt mit deiner Frau, deiner zukünftigen, und auch deine Kinder, alle. Also das war kein sympathischer Gedanke. Und ich glaube, er hat einfach nackte Angst gehabt. Und denkt sich, ah, dieser Saulus ist ein Wüterich, der holt uns alle ab. Und wir werden nach Jerusalem geschleppt und vor Gericht gestellt. Und jetzt machen wir es so wie im Film. Was davor geschah? Wir wissen, was davor geschah. Der Saulus ist von Jerusalem nach Damaskus gereist mit einem Maultier. Und etwa in der Mitte, also das ist so eine 5 bis 7 Tage Reise damals gewesen, etwa in der Mitte haut es ihm vom Maultier. Jesus erscheint ihm, sagt ihm, was machst du da? Er wird blind und wird nach Damaskus geschickt, ohne zu wissen, was jetzt eigentlich kommt. Geht er nach Damaskus. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die Gegenwart. Also der Hananias voller Furcht geht also zum Saul und wir lesen, doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch noch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Und ich finde es ziemlich besonders, wie Gott mit Hananias umgeht. Also er geht einerseits wie mit einem Freund um, geh nur, geh nur. Und wie mit einem Sohn. Ja, er schickt ihn. Er sagt, geh nur. Und dann offenbart er ihm seinen großen Plan. Ich glaube, der Hananias hat noch gar nichts verstanden, dass von ihm 2000 Jahre danach noch gesprochen wird, wegen genau der paar Dinge, die da vorkommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Hananias reagiert. Das ist nämlich spannend. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Und jetzt hört mal, wie sich seine Stimme verändert. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Es ist, wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, was mit dem Hananias in der kurzen Zeit passiert ist, vom total Verängstigten hin zu einem, der verstanden hat, der Mann hat keine Macht mehr über uns. Und nennt ihn lieber Bruder Saulus. So eine Veränderung. Und mit diesem Mut und mit der Treue verändert Hananias die Welt. Und er ist das Werkzeug Gottes. Und er wird benutzt, um den größten Missionar der Welt zu erwecken. Und er legt ihm die Hände auf, betet, dass er wieder sehen kann. Aber nicht nur das, sondern er betet für ihn, für die Erfüllung im Heiligen Geist. Das ist der Hammer. Das Übernatürliche auf den Saulus. Saulus Wüterich macht Bekanntschaft mit dem Übernatürlichen. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Hier. Und er legt ihm die Hände auf, dass er wieder sehen kann. Und dann erlebt der Paulus selber, was er später im Epheserbrief schreibt. Nämlich, als er für die Gläubigen betet. Er betet, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und nur mit dem Heiligen Geist werden die Augen des Herzens sehend. Alles andere haut nicht hin. Der Heilige Geist bewirkt es. Und wir haben da so eine besondere Wortwahl in der Bibelstelle. Und ich habe die mir mal aus verschiedenen Bibelstellen angeguckt. Da steht überschwänglich groß, überragende Größe, überwältigend groß, unermesslich große Kraft. Man merkt, die Bibelübersetzer können das nicht in Worte fassen, eigentlich, was Gott uns dazu sagt. Und jetzt frage ich an dich, ist dir klar, dass du diesen Heiligen Geist in dir hast, diese überschwängliche Kraft? Spürst du das? Kommt es raus? Unermesslich. Falls nein, dann guck mal, du hast es. Der Heilige Geist ist in dir. Also wie gesagt, der Hananias ist im Laufe dieser Arbeit an der Predigt ist mein bester Freund geworden. Also mein zweiter Vorname ist ab jetzt Hananias. Finde es total gut. Kenne eh niemanden, der so heißt. Und ja, der Hananias, wie ich schon sagte, der macht eigentlich nicht viel. Es ist eine kurze Episode. Er verschwindet wieder im Dunkel der Geschichte, aber er verändert die Welt. Und er hat genau das, wovon Paulus später spricht, nämlich die Schuhe der Bereitschaft. Er hat eine besondere Bereitschaft, für den Herrn sich einzusetzen. Und Paulus ermutigt uns, bereit zu sein. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 15, steht es von den Schuhen der Bereitschaft. Eigentlich steht da nur, steht gar nichts. Im Original steht gar nichts von Schuhen. Gab ja auch, glaube ich, nur Sandalen oder so. Da steht nur, sich etwas unter die Füße binden. Also, dass wir losrennen können. Soldaten im Krieg haben die Schuhe an im Schlaf. Warum? Nicht, weil sie so stinken, die Füße, sondern dass, wenn der Alarm losgeht, dass sie sofort losrennen können. Dass sie nicht erst Schleifchen und zumach, sondern dass sie sofort losrennen können und in den Einsatz gehen können. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. So wie unsere Steffi. Und ihr müsst nicht mit Schuhen ins Bett gehen. Das ist im übertragenen Sinne gemeint. Aber diese innere Bereitschaft immer. Also bitte nicht. Ja, sagt nicht, der Erne hat gepredigt, wir müssen mit Schuhen ins Bett gehen. So war es nicht gemeint. Und das nächste ist, was wir von dem Hananias lernen können. Der Heilige Geist sagt uns, was wir sagen müssen, wenn es knifflig wird. Denn er hat sich darauf eingelassen, der Hananias, das zu sagen, die Worte, die ihm der Heilige Geist in ihn hineingelegt hat. Er war ja quasi unvorbereitet. Nur das, was der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Und wir sehen das. Jesus bereitet uns auf sowas vor. Wir sehen das im Evangelium. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo die Stelle ist. Aber später zeige ich es euch. Jesus, der Herr. Stimmt ja gar nicht. Das will ich sagen. Er sagt zu dem Paulus, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das ist ziemlich wenig, was er da sagt. Also ich hätte ihm mehr gesagt. Ich hätte ihm mehr gesagt, hey Junge, du bist jetzt in meiner Hand. Gib mir mal den Zettel mit deiner Erlaubnis. Den werden wir gleich schreddern. Und jetzt machst du, was ich will, weil du kannst ihn nicht mehr sehen. Du bist das Opfer. Aber er macht es nicht. Er hat die Liebe Gottes in sich für diesen Feind, diesen Todfeind eigentlich. Die Liebe Gottes, die ihn innerhalb von, ich weiß nicht, paar Stunden verwandelt. Total verwandelt. Vom Ängstlichen zum Mutigen. Und er sagt, lieber Bruder, in einer anderen Übersetzung heißt mein Bruder. Was für eine Demut, was für ein Mut und was für eine Demut. Und so eine Bereitschaft. Und in der Offenbarung finden wir, was das Zeichen für die Bereitschaft im Himmel ist. Da steht nämlich, das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Also da werden die Gerechten Gottes in weißen Leinen gekleidet sein. Und das ist das Zeichen dafür, dass du und ich, dass wir gerechte Taten getan haben. Das ist unser Zeichen, die gerechten Taten. Und ich hoffe, dass wir uns alle später mal da oben sehen mit weißen Leinen. Stelle ich mir gut vor. Stelle ich mir toll vor. So wie jetzt immer beim Fußballspiel. Irgendeine Fans kleiden sich doch alle weiß, ja. Und der Hananias war bereit. Er hat eine gerechte Tat getan. Er war bereit. Und er wird im Himmel dieses weiße Gewand tragen. Und diese Verheißung gilt auch uns. Und du wirst auch mal dieses weiße Gewand tragen, wenn du bereit bist. Wenn du sagst, aha, ja, ich will so nah wie der Samuel an der Bundeslade sein. Ich will ganz nah im Heiligtum sein. Ich will bei ihm sein. Ich will ihn in mir haben. Wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Gott ist ja mit uns noch einen Schritt weiter gegangen. Er ist in uns reingekommen. Im Heiligen Geist. Die Band kann jetzt schon vorkommen. Und vielleicht denkst du, ja, ich höre dieses Rufen Gottes nicht. Ich kann gar nicht antworten, hier bin ich. Dann will ich dich auffordern, ich bete jetzt für uns. Ich bete für uns und wenn du magst, kannst du sogar aufstehen und wenn ihr ganz mutig seid, können die Umstehenden demjenigen dann die Hände auflegen und wir beten füreinander. Wir beten dafür, dass ihr diese innere Bereitschaft, die der Heilige Geist erzeugt, dass ihr die habt und dass es euch leicht fällt, so wie die Steffi, auf den Riesen zuzugehen. Dass sie gar nicht nachdenkt, was kostet mich das? Sondern, dass wir es einfach machen. Und damit auch so wie der Hananias was verändern. Vielleicht nicht so viel wie er, aber es genügt ja schon, wenn jemand was von Jesus hört und dann das in ihm weiterarbeitet. Und darum lass uns beten. Und wer mutig ist, darf aufstehen. Wer mutig ist, darf aufstehen. Und dann legt er ihm, wenn ihr wollt, jetzt sieht man nicht, wir beten einfach zusammen und es ist gut so. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist. Ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass er diese innere Bereitschaft bekommt, für dich aufzustehen und zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich, egal was jetzt vor mir steht oder was du für eine Aufgabe für mich hast oder was ich sagen soll. Hier bin ich, ich mach das. Und mein Herz klopft so, bis da hoch. Aber ich mach das. Und ich bitte jetzt um die Salbung für alle Menschen hier im Raum und auch die zuhören, ihr lieben Freunde, dass ihr diesen Schub bekommt, diesen Anschub, dieses Damaskus-Erlebnis, dass ihr hingeht und das tut, was der Herr von euch verlangt, wo er sagt, komm, geh doch, dass du nicht zögerst, dass alles Zögern verschwinden muss. Und ich segne euch mit Mut, mit Kraft, mit Entschlossenheit. Und ich bitte, Herr, dass meine Freunde hier sehr bald Gelegenheit bekommen, diesen Mut unter Beweis zu stellen. Amen.